Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe das Gefühl, ich muss Sie heute vorwarnen, dass die Predigt keine 30 Minuten dauert, sondern nur die Hälfte. Einigen von Ihnen wird das sicherlich entgegenkommen, aber nur, dass Sie dann nicht erschrocken sind, wenn in der Hälfte der Zeit die Predigt rum ist. Es ist heute auch wieder eine Predigt, die eher dazu einlädt, sich selbst auf die Suche zu machen. Wonach? Darüber werde ich gleich ein paar Worte verlieren. Wir feiern ja heute Gründonnerstag und mir ist aufgefallen, beim Vorbereiten dieses Gottesdienstes, dass über diesen Abend relativ viel berichtet wird in den Evangelien. Also wenn man sich mal vorstellt, dass Jesus 3 Jahre öffentlich gepredigt hat, ja, gehandelt hat, Menschen geheilt hat, dann nimmt dieser Teil der Verhaftung, der Verurteilung, der Kreuzigung und der Auferstehung sehr viel Raum ein in den Evangelien. Und das verwundert nicht, denn das ist das Kernstück unseres Glaubens. Und viele Worte über und von Jesus, was diesen Abend der Verhaftung angeht, die sind uns sehr bekannt. Zum Beispiel die Geschichte, wo Jesus 2 Jünger vorausschickt, diesen Raum vorzubereiten für das Passamahl, das er mit seinen Jüngern an diesem letzten Abend feiern will. Und wo die dann auch tatsächlich dahin kommen und genau diesen Mann finden, der dann auch diesen Raum ja, vorbereitet hat. Also Gott hatte das alles schon im Blick. Oder wir kennen die Geschichte, wo Jesus seine Jünger aufklärt über die Macht, so wie Gott sie sieht und interpretiert und lebt, nämlich eine Macht, die in der Demut ihre Stärke offenbart, als Jesus sich nämlich als Herr und Meister, also einer, der Macht hat und herrschen darf und kann, zum Diener und zum Sklaven macht und seinen Jüngern die Füße wäscht. Ein neues Beispiel hat er damit seinen Jüngern gegeben, nämlich einander zu lieben und zu ehren und einander zu dienen. Das war ihm wichtig. Wir kennen vielleicht auch die Worte aus dem Johannesevangelium, wo Jesus sagt, er geht, um eine Wohnung vorzubereiten und dass er dann wiederkommt und die Jünger zu sich nehmen will. Wir kennen auch die Worte, wo Jesus sagt, der mit mir eintaucht in die Schüssel, der wird mich verraten. Wir kennen auch die Worte von Petrus, der an diesem Abend großspurig davon spricht, dass er Jesus überall hin folgen würde und dem Jesus dann die 3-malige Verleugnung vorhersagt. Ich möchte heute in dieser Predigt auf 2 Sätze von Jesus eingehen, die den meisten von uns nicht so geläufig sind. Worte, die wir schnell überlesen, weil sie uns nicht so wichtig erscheinen oder aber weil wir sie nicht richtig verstehen. Ich lese uns vor aus dem Johannesevangelium im 13. Kapitel, die Verse 31 bis 35. Als Judas gegangen war, sagte Jesus, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Wenn aber der Menschensohn die Herrlichkeit Gottes sichtbar gemacht hat, dann wird Gott ihm dafür auch seine eigene Herrlichkeit schenken. Und das wird bald geschehen. Ich bin nicht mehr lange bei euch, meine Kinder. Ihr werdet mich suchen, aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich früher schon den anderen gesagt habe. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Es geht mir nicht um dieses neue Gebot, denn auch darüber haben wir schon viel gehört. Wir wissen das, dass Jesus uns dieses Gebot gegeben hat, einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Nein, ich spreche von den ersten beiden Sätzen in diesen Versen, wo Jesus sagt, jetzt gelangt der Menschensohn zu seiner Herrlichkeit und durch ihn wird die Herrlichkeit Gottes offenbar. Das klingt doch eigentlich unglaublich. Wie kann Jesus an solch einem traurigen Abend, denn er weiß ja um seinen bevorstehenden Tod, wie kann er an solch einem Abend von Herrlichkeit sprechen? Passiert nicht gerade das Gegenteil von Herrlichkeit? Ist es nicht so, dass uns im Augenblick von Leid und Sterben jede Herrlichkeit verloren geht? Wenn wir alte, sterbende Menschen sehen oder auch jüngere, zum Tode Verurteilte, steht ihnen das Leid, die Verzweiflung, die Vergänglichkeit und die Endgültigkeit dessen, was da kommt, nicht oft ins Gesicht geschrieben? Und Jesus spricht hier von einer bevorstehenden und sogar schon angefangenen offenbarten Herrlichkeit. Was ist das überhaupt für eine Herrlichkeit, von der Jesus hier spricht? Und wie und worin wird diese Herrlichkeit ausgerechnet an diesem verhängnisvollen und von Trauer geprägten Abend offenbar? Zunächst einmal, als erstes, ist es die Herrlichkeit Gottes. Schon im Alten Testament lesen wir immer wieder davon, dass dort, wo Gott, der Schöpfer, sich offenbart, auch seine Herrlichkeit sichtbar und spürbar wird. Ihr kennt vielleicht die Geschichte von Mose, der auf dem Berg der Herrlichkeit Gottes begegnet ist oder auch im Tempel und dann sein Angesicht bedecken muss, weil es so leuchtet und glänzt, dass es für die Menschen ja unangenehm ist. Oder als er Gott bittet, seine Herrlichkeit zu sehen und Gott dann sagt, du kannst es nur von in der Rückschau sehen, du musst dich in diese Felsspalte stellen und ich gehe vorbei, aber meine Herrlichkeit zu sehen ist etwas sehr Großartiges, etwas Gefährliches sogar. Oder wir denken an Jesaja, der, als er berufen wurde im Tempel, die Herrlichkeit Gottes sieht und die den ganzen Tempel ausfüllt. Und die Jesaja dazu gebracht hat, sich sehr unrein zu fühlen, unpassend für diesen Ort. Diese Herrlichkeit, die war zu viel für ihn. Die Herrlichkeit Gottes spiegelt Gottes Größe und Macht wider. Seine Schönheit, seine Einzigartigkeit, seine Unverwechselbarkeit. Und vielleicht denken wir gar nicht mehr über die Worte nach, wenn wir zum Beispiel das Vaterunser beten, dass wir ganz am Ende sagen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Wir bekennen es jedes Mal, wenn wir das Vaterunser beten, dass Gott alle Kraft und alle Macht gehört, dass sein das Reich ist und die Herrlichkeit ihm gehört. Vielleicht tun wir uns mit diesem Wort Herrlichkeit so schwer, weil wir es in unserer Alltagssprache eigentlich kaum oder gar nicht verwenden. Das Adjektiv herrlich schon eher, und da meine ich jetzt nicht den witzigen Satz, dass die Herren herrlich sind und die Damen dämlich. Wenn wir zum Beispiel einen Sonnenaufgang oder Untergang betrachten, rutscht uns dieses Wort heraus. Oder bei einer besonderen Blume, Blüte, die wir so noch nie gesehen haben. Oder auch wenn ein Kind, das sich ungeniert freut und sein Innerstes nach außen trägt, dann rufen wir schon mal begeistert, herrlich oder köstlich, wunderbar. Es ist ein Ausdruck der totalen Begeisterung. Und es ist genau diese Bewunderung, dieses kindliche Staunen, diese Ergriffenheit und Sprachlosigkeit, die uns erfüllt, wenn wir einmal wirklich diese Gnade erleben, Gott in seiner Herrlichkeit wahrzunehmen, zu begreifen. Und es ist eben eine Herrlichkeit, die mit nichts dieser eben aufgezählten Dinge zu vergleichen ist, die uns schon zum Staunen bringen. Anbetend und schweigend stehen wir dann vor ihm. Herrlicher Gott, wunderbarer Gott. Ich habe letztens mit einem Mann gesprochen, der Philosophie studiert hat. Er glaubt nicht an Gott. Seiner Ansicht nach ist alles, was Religion ist und was wir Glaube nennen und Gott nennen, nur ja, ein Abbild für irgendetwas, was vielleicht existiert, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall hat das alles für ihn gar keine Bedeutung. Er hat mir lange Vorträge gehalten. Er war sehr klug, das muss ich sagen. Aber eines ist mir aufgefallen. Das Staunen, die Begeisterung, dieses kindliche Glauben und Vertrauen können, das ging verloren in dem einen. Es ging nur um Fakten und beweisen können. Gott in seiner Herrlichkeit zu erkennen, bedarf einer gewissen Kindlichkeit. Nur wenn wir werden wie Kinder, dann werden wir in das Himmelreich hineinkommen. Nur dann werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Es tut unheimlich gut, Gott einmal so loben und anbeten zu können, wie wir das tun, wenn wir zum Beispiel einen Sonnenaufgang oder Untergang betrachten. Oder eben etwas, was uns so zu dieser Begeisterung bringt. Und zwar dann nicht nur mit der Zunge oder mit Worten Gott zu loben, sondern, das ist ihm wichtig, durch den Geist und durch die Wahrheit. Das ist eigentlich erst die wahre Anbetung. Und es ist die Herrlichkeit des Sohnes als zweiten Punkt, die Jesus hier anspricht. Es ist nämlich genau diese Herrlichkeit, die nicht nur dem Vater, dem Schöpfer gehört, sondern die auch Jesus Christus durch seinen Gehorsam und sein Vertrauen erworben hat. Und die Wahrheit dieser Herrlichkeit ist es, dass sie keines Geldes, keines materiellen Wertes bedarf, um herrlich zu sein, sondern, und da sind wir beim Thema dieses Abends, sondern dass sie sich gerade im Loslassen, im Vertrauen, in der Genügsamkeit beweist, in der Demut, in der Hingabe und im Gehorsam. Darum ist für Jesus der Abend seiner Gefangennahme zwar ein Abend des Sterbens und des Loslassens, aber es ist auch der Zeitpunkt der Vollendung, des Neubeginns und der Offenbarung seiner wahren Identität, nämlich die Offenbarung seiner Herrlichkeit als die des einzig geborenen Sohnes Gottes. Es ist wie mit dem Weizenkorn, das in sich schon die DNA für die Pflanze und die Frucht trägt. Also das Weizenkorn, das so nach nichts aussieht, trägt in sich die DNA, die Herrlichkeit sozusagen, was zur Entfaltung führen soll. Aber erst, indem das Weizenkorn stirbt, indem es in die Erde fällt, zugedeckt wird, begraben wird und bereit ist, diese ursprüngliche Form aufzugeben, wirklich alles loszulassen, die Gestalt und das bisherige Leben. Erst wenn das geschieht, kann die Herrlichkeit, die vorher schon in der Anlage da war, aufbrechen, aufwachsen und Frucht bringen. In unserem Garten steht ein Baum, ich konnte leider nicht rausfinden, wie er heißt, aber ich betrachte den jedes Jahr aufs Neue und bin immer wieder erstaunt, weil er seine Blätter nicht abwirft, die verwelken und man denkt, der ist wirklich tot oder abgestorben, der Baum. Normalerweise verlieren ja die Bäume ihre Blätter, aber dieser Laubbaum verliert sie nicht, sondern die neuen Blätter brechen hervor, während die alten, verschrumpelten Blätter noch dranhängen am Ast. Und das ist für mich so ein Sinnbild von Sterben und Leben in einem, dass in dem toten Baum das neue Leben schon hervorbricht. Vielleicht kann man das auch in wärmeren Ländern noch viel eher beobachten, weil die ja nicht so die vier Jahreszeiten haben wie wir, wo alles eigentlich der Reihe nach geschieht, sondern da sieht man ja das Sterben, das Leben auch in einem. Jeder, der eine Palme zu Hause hat, sieht das, nimmt es vielleicht nicht mehr bewusst wahr, da sterben die Blätter ab und es kommen neue Blätter hervor. Da passiert es praktisch ständig an diesem Baum. Auch die Jünger durften schon zu Lebzeiten und nicht erst am Abend der Verhaftung Jesu seine Herrlichkeit sehen. Zumindest drei von ihnen, die mit Jesus einmal auf den Berg gegangen sind, wo Jesus verklärt wurde. Und da steht geschrieben, dass Jesu Aussehen, das Gesicht hat sich verändert und sein Gewand wurde weiß und glänzend. Und dann haben sie eine Stimme gehört. Dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Dies ist mein auserwählter Sohn, den sollt ihr hören. Und das, was Petrus an diesem Tag, bei diesem Augenblick spürt, das ist auch das, was ich meine mit der Begeisterung, die ein Kind hat, wenn es etwas Herrliches sieht. Nämlich die Begeisterung, dass Petrus sagt, hier lass uns drei Hütten bauen. Lass uns hier bleiben, in dieser Herrlichkeit, in dieser Klarheit, wo es keine Fragen mehr gibt. Es ist diese Herrlichkeit, von der Jesus an dem Abend spricht und sagt, jetzt wird der Menschensohn verherrlicht. Und sogar wir Menschen selbst tragen diese Herrlichkeit, diese DNA des neuen Lebens in uns. Aber sie wird erst dann offenbar, wenn wir sterben. Und wenn der Körper, dieser sterbliche Leib, sich auflöst und die DNA der Herrlichkeit, so nenne ich es jetzt mal, zu ihrer wahren Bestimmung kommt. Die Frage ist nur, ist uns das bewusst? Dass es ein Vorrecht ist, Gottes Kind zu sein und diese Herrlichkeit Gottes, des Vaters und des Sohnes in uns zu tragen. Und da komme ich zum dritten Punkt, denn die Herrlichkeit der Kinder Gottes, die haben wir durch den Geist Gottes, denn auch der Geist Gottes trägt diese Herrlichkeit in sich. Wir als Kinder Gottes haben Anteil an der Herrlichkeit Gottes. Das ist die wunderbare Verheißung, die in jedem Leiden uns Menschen gegeben ist. Denn so wie Gottes Wesen Herrlichkeit ist, Und dieses Wesen auch Jesus innehat, so hat es auch der Heilige Geist inne. Und es ist dieser Geist der Herrlichkeit, der das in uns vollbringt, diese Herrlichkeit. Wir haben es vorhin in der Schriftlesung gehört. Es ist sein Wirken, das uns zu Gottes Kindern macht und der uns dieselbe Herrlichkeit verleiht, wie der Vater und der Sohn sie innehaben. Ist das nicht etwas Unglaubliches und Wunderbares, etwas Gewaltiges? Der Geist Gottes, der Geist der Herrlichkeit, der nimmt nicht das Leid weg, der nimmt nicht die Prüfung weg, in die wir geraten, aber er macht es erträglich, weil wir wissen dürfen, in eben diesen schwierigen Augenblicken, dass es neben der sichtbaren auch noch eine unsichtbare Wahrheit gibt, die Gott aber erst zu seiner Zeit sichtbar machen wird. Das ist die Herrlichkeit, die in uns ist durch den Geist Gottes und die Gott auch zu seiner Zeit offenbaren wird. Und das ist genau der Glaube, der uns tröstet in Anfechtung und in Leid, im Loslassen und im Aufgeben. Ja, wir sterben täglich, aber wir werden täglich auch erneuert zu dem, was wir sein sollen. Darum dürfen wir Jesus bitten, uns seine Herrlichkeit immer wieder zu offenbaren, damit wir hingelangen zu der wahren Anbetung aus dem Herzen und damit wir hingelangen zu der festen Gewissheit, dass auch wir eines Tages verwandelt werden in die Herrlichkeit der Kinder Gottes. Wie es auch bei Paulus im Römerbrief im Kapitel 8 geschrieben steht, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Darauf hat Jesus vertraut am Abend seiner Verhaftung. Darum war er in seinem Leid der festen Zuversicht, durch das Nadelöhr des Todes einzutreten in die Herrlichkeit, die für ihn bestimmt war, in die Herrlichkeit Gottes. Und wir wollen, erfüllt vom Heiligen Geist, auch darauf vertrauen, dass wir in dieselbe Herrlichkeit eintreten werden, wenn wir sterben. Aber auch in jedem Moment, wo wir uns die Größe, Macht und Gewalt unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus bewusst machen und in die wahre Anbetung hineingelangen. Und mit folgendem Lied wollen wir dieser Anbetung auch Ausdruck verleihen. Gott ist gegenwärtig. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.